Ein tolles Stück sah ich 2025 bei der Generalprobe auf der Bühne, Auferstehung der Ruinen, oder die Premiere war das, mit dabei Dagmar Gelbke, Dagmar Friederik und Regina Toss, die ja auch für mich wirkt im Radio DDR1 mit einer eigenen Radiosendung. Und jetzt spreche ich mit Dagmar Gelbke. Sei gegrüßt.
Hallo, hallo.
Wir wollen, genau, wir wollen ein bisschen plaudern über das Stück. Aber zuvor möchte ich dich ein bisschen vorstellen. Deine Karriere begann ganz früh. Mit 9 Jahren wurdest du entdeckt. Natürlich auch von Heinz Quermann. Erzähl mal.
Ja, also ich muss wieder ganz vorn anfangen, weil mein Vater in Leipzig hatte eine Band, die konnte so vom Trio bis zur Big Band aufgestellt werden. Und da ist klar, dass ich natürlich unheimlich viel mit Musik zu tun hatte, schon von Kind an. Und irgendwann, und zwar so ab 1958, also so lange ist das schon her, habe ich meinen Vater genervt und habe gesagt, Papa, ich möchte singen, unbedingt. Das habe ich natürlich schön auf Sächsisch gemacht, wo ich gesagt, Leipzigerin, Vati, ich möchte singen. Und da mein Vater zu der Zeit das Kurorchester in Koserow auf Usedom leitete, da fanden immer solche Wettbewerbe statt, Herzklopfen kostenlos ähnlich, ja, für die FDGB-Urlauber. Und ich glaube einmal im Monat, ne? Und da konnte sich jeder melden, da konnten alle mitmachen, da waren dann Artisten da und dann waren Schauspieler, also die Schauspieler sein wollten, Laien wahrscheinlich, ne? Die kamen und rezitierten und machten, und ich durfte dann meinen ersten Auftritt haben, und zwar mit Papa, du bist so reizend, so schick und elegant. Ja, und damit habe ich dann auch tatsächlich, ihr wisst ja, Kinder und Tiere auf der Bühne, Hunde, Katzen und so weiter, gewinnen immer. Und da habe ich dann natürlich meinen ersten Preis gemacht und habe eine Kaffeemaschine gewonnen, die allerdings meine Mutter dann umgetauscht hat. Die hat gesagt, nee, so einen Mist brauche ich nicht. Und ich habe also den Preis umgetauscht bekommen in eine Kaffeemühle. Und die gibt es heute noch und die geht immer noch. Also das war 1959 mein Beginn auf der Bühne. Nicht bei Heinz Quermann. Das steht falsch im Internet.
Unglaublich. Ja, da sind sie wieder, die Fake News. Aber du hast mit 9 Jahren noch keinen Kaffee getrunken.
Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe im Auftrag meines Vaters diesen Preis gewonnen.
Gelernt hast du dann Fremdsprachenkorrespondentin?
Naja, das ging dann weiter. Ich sage nochmal schnell, wegen Heinz Quermann, meinen ersten Fernsehauftritt hatte ich dann aber wirklich 1961 bei Zwischen Frühstück und Gänsebraten. So. Nee, und mein Vater, ihr merkt schon, ich bin eine Vaterfigur. Mein Vater hat gesagt, naja, wenn du Sängerin werden willst, dann musst du, wenn du soweit bist, einfach mehr zeigen als nur 3 Schlager singen. Du musst alles können, tanzen, singen und Fremdsprachen und so. Ja, und dann hat er mich also auch privat ausgebildet. Ich habe sehr zeitig Englisch gelernt. Mal ehrlich, wir haben ja auch alle Radio Luxemburg gehört und so. Wir haben englische Titel gehört. Und ja, heimlich unter der Bettdecke. Ja, und dann bin ich an die Ballettschule in Leipzig aufgenommen worden, an die staatliche Ballettschule. Aber da war ich zu schlecht, weil ich war ja immer so eine komische Nummer schon. Also im Kinderballett durfte ich also nie den weißen Schwan tanzen, sondern war immer das hässliche, kleine, lustige Entlein und so. Ja. Und da war ich einfach wirklich zu schlecht fürs klassische Ballett und hat mein Vater gesagt, so, jetzt lernst du erstmal einen richtigen Beruf. Und da hatte ich das Glück, Fremdsprachensekretärin zu werden. Und das war ja Leipzig. Wir als Messestadt hatten den staatlichen Internet, Quatsch, so ist das schon, Intertext, Übersetzungsdienst, und dort bekam ich eine Lehrstelle und habe ich Englisch, Französisch und Russisch gelernt und Schreibmaschine schreiben, oh, ja, und Stenografie und sowas. Ja, und da war ich dann irgendwann Fremdsprachenkorrespondentin und ja, habe nebenbei das Abendstudium Gesang gemacht und an der Hochschule in Leipzig, und dann habe ich meinen Berufsausweis gekriegt 1969. Da habe ich vorgesungen von der Kommission. Da saß Frank Schöbel drin und Heinz Quermann und Fred Froberg. Und Frank hat damals schon gesagt, also eigentlich musst du dringend zum Kabarett, du komische Nudel. Ja, und da kam ich danach kam ich nach Berlin, bin ans Studio für Unterhaltungskunst, habe dort noch mit zum Beispiel Aurora La Casa studiert. Schönes Studium der Unterhaltungskunst, was es heute so in dem Falle nicht mehr gibt. Heute würde man sagen, es waren Workshops, aber nein, es war ein Jahr Studium. Ja, und dann war ich in der freien Wildbahn sozusagen.
Lange beim Friedrichstadtpalast, gell?
Ja, nein, der Friedrichstadtpalast kam über die Bekanntschaft von Helga Hahnemann. Also Helga Hahnemann hatte ja ihre Autorin, die Angela Gensmer, und die hat für mich, wie nannte man denn, entschuldige, ich bin gerade im Studium, ich schreibe gerade eine Hausarbeit über Staatspolitik und Staatsräson und Machiavelli und so, ich ein ganz anderes Vokabular. Jetzt
normalerweise ist mein Format auch ein politisches.
Ich habe es gefunden, Mentorin.
Mentorin, gut.
Und die hat mich in Friedrichstadtplatz 1977 gebracht, die Revue hieß Fantasie in Farbe. Ja, und ja, mich hatte ja die Helga eigentlich schon entdeckt. Die wollte einfach sehen, ob ich in dem Engagement auch bestehe für ihre Ansprüche. Und das habe ich gemacht. Und muss ich jetzt einfach erzählen, Hahnemann habe ich kennengelernt wirklich beim Interpretenwettbewerb in Kolmogstadt 1976, hat sie mich gesehen, hat mich steppen sehen, ist zu mir gekommen, hat gesagt, klasse Mädel, wie Sie das machen, super, wird gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. War ich natürlich ein bisschen skeptisch, ne? Ich wollte eigentlich nicht komisch arbeiten, sondern die Barbara Streisand der DDR werden. Und da hat sie bloß mich so angeguckt und hat gesagt, naja, nun warten Sie mal ab, Mädel. Sie mit dem Vogelgesicht, Sie können auch bloß komisch arbeiten. Ja, so ehrlich war unsere Henne. Ja, und dann ging das mit Helga los, ne?
Und das war auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit. Wir kommen jetzt mal zu einem Musiktitel, bevor wir über das aktuelle Stück sprechen. Das ist Die stumme Lady von New York. Das war 1973, gell?
Ja, genau. Naja, das war also noch vor der Sache mit Hahnemann und Friedrichstadtpalast und so. Ich habe in einigen Rockgruppen gesungen. Ich war hier in Berlin, also wirklich so in der Musikantenszene. Ich war auch eng befreundet mit der Angelika Mann, die mich überall mit hingeschleppt hat. Und da habe ich so Holger Biege kennengelernt. Holger Biege hat für mich ein Lied geschrieben und so. Jetzt sprechen wir noch nicht über die ich wollte Klarheit. Das wäre eigentlich der erste Titel, der wäre, oder?
Den können wir dann auch spielen, ja.
Weil das war 1970 und zwar habe ich als Abschluss des Studiums in Berlin, am Studio für Unterhaltungskunst, haben wir einen Berliner Schlagerwettbewerb an einem Berliner Schlagerwettbewerb teilnehmen können. Und da schrieb mir Thomas Naczynski den Titel Ich wollte Klarheit. Und ich wurde begleitet von der Klaus Lenz Big Band, das muss man sich mal vorstellen, also war ganz toll, und habe den ersten Preis gewonnen. Ja, und aus all diesen Verbindungen kam dann eben diese Zusammenarbeit mit der Horst Krüger Band. Ich habe in der Horst Krüger Band gesungen und ich habe auch bei Lacomi vorgesungen und hatte dann plötzlich eben das Angebot, eine eigene Band zu haben, die Rainer Bloss Formation. Und dort ist der Titel Stumme Lady von New York entstanden. Und der war wirklich mein einziger Hit, das kann ich wirklich so sagen, im Gegensatz zu meinen Kolleginnen, die haben ja alle viel mehr Hits. Ah nee, eigentlich nur Regina. Dagi hat so eigene Hits eigentlich auch nur dieses La, 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 la.
Was halten Sie vom Tango?
Und was halten Sie vom Tango?
Genau.
Ja, und das war mein einziger Hit, Stumme Lady von New York, Waschkörbweise, Post. Und ich glaube, wenn man den heute nochmal so mastern würde, wäre der hochaktuell, weil, werden wir jetzt gleich hören, das war wirklich ein politischer Song, also aus dem Bereich politische Rockmusik.
Dagmar Gelbke.
Stumme Lady von New York, Freiheitsbraut, du hältst schon ein Jahrhundert wacht, keiner weiß wozu. Mit der Fackel in der Hand und der Dornenkron brachtest Unglück, du und Schand für den eigenen Sohn. Schicktest ihn in fremdes Land zu zerstören den Reis und verließt ihn für seine Tat noch den Mörderpreis. Oh, freies Amerika, Gott eigenes Land. Oh, freies Amerika, ich hab dich erkannt. Stumme Lady von New York, Freiheitsbraut, du steckst dein eigenes Haus in Brand, bringst ihm keine Ruhe. Für den Sohn mit roter Haut barriere keine Spur. Und für den mit schwarzer Haut hast du Schläger nur.
Lady von New York, der Hit von Dagmar Gelbke, und den finde ich auch großartig, weil er geht nämlich ganz gut ab und ist schön giftig. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich mit Machiavelli. Was schreibst du gerade?
Ja, ich bin ja so eine Wahnsinnige, das wird man wahrscheinlich überall schon wissen. Also ich studiere jetzt im Masterstudiengang Europäische Geschichte. Und ich will es schaffen, nächstes Jahr, also das ist zum 77. Geburtstag, eigentlich dann den Master zu haben. Ja, und da schreibe ich gerade über ein Thema, Absolutismus. Ja, also diese Zeit im 17. und 18. Jahrhundert. Und da eine Parallele von Machiavelli zu Friedrich dem Zweiten herauszuarbeiten. Da bin ich gerade dabei. Und das hat mit Staatsräson zu tun. Das ist ja nun ein Begriff, der komischerweise lange verschwunden war und jetzt in aktueller Lage doch wieder öfter diskutiert wird. Aber das machen wir jetzt nicht.
Das machen wir jetzt nicht. Wir könnten jetzt von Friedrich dem Aktuellen sprechen.
Ja, naja, ist ja satirisch gebrochen, ist das ja dann eigentlich auch gemeint.
Genau, Dagmar Gelbke. Jetzt aber zum Stück. Das läuft im Herbst richtig an, da gibt es viele Termine, jetzt gibt es einige Termine. Die Ruinen, erzähl kurz, es ist nämlich zum großen Teil auf deine Mist gewachsen sozusagen.
Also ich versuche es kurz zu machen. Das ist eine sehr, sehr alte Idee von mir, sagen wir mal 20 Jahre bestimmt. Regina Toss kann das bestätigen. Ich habe mit ihr schon drüber gesprochen. Da hat sie immer gesagt, nee, das wird eh nicht. Das will doch keiner mehr hören, so über wenn da kommt DDR, also Dagmar und Regina, will keiner mehr. Aber wir hatten jetzt Glück vor anderthalb Jahren, da ist bei einer Flasche Rotwein mit Bert Behl, das ist der unbekannte Entertainer, haben wir gesponnen über Projekte und dann habe ich ihm die Idee gesagt, sag, wie findest du das, wenn wir drei das machen würden? Und dann kam ein Freund von ihm, der also das aufgenommen hat, der Thorsten Kronenberg, der hat gesagt, Mensch, da schreiben wir was im Sinne der drei alten Schachteln, was es ja schon mal gab mit Brigitte Mira und so. Und ja, und dann entstand das einfach so. Und da ich ihn nun ja die ganze Zeit, also seit 1992 mache ich Kabarett wirklich. Also en suite, ich spiele wirklich im Jahrhundert Vorstellung festes Kabarett in einem festen Ensemble, erst im Cartoon in Berlin und jetzt bei den Oderhähnen in Frankfurt-Oder und ich habe da auch ein ganz tolles Helga Hahnemann-Programm, was jetzt auch schon 25 Jahre läuft und so. Und ja, und da habe ich eben viel Texterfahrung, ich weiß, was die Leute hören wollen und ja, und da haben wir das Buch geschrieben und dann haben wir ein Jahr lang dran gearbeitet und jetzt gehen wir wieder auf Tournee. Und die ersten Vorstellungen, die waren einfach ganz toll. Und ich muss da wirklich meine Kolleginnen wirklich sehr loben. Regina ist ein Urvieh an Komik, ja, wirklich ein Urvieh. Und Dagi ist wirklich so eine grandiose Perfektionistin, die müsste sowas, diese satirische Ader, viel, viel mehr machen. Ne, so. Und ja, und da haben wir jetzt einfach viel Spaß miteinander und haben singen eigentlich gemeinsam zum ersten Mal in unserem langen Leben. Stehen ja da 240 Jahre auf der Bühne mit uns dreien. Wir singen das erste Mal zusammen und wir haben Spaß dran, die Lieder unseres Lebens zu singen. Wir hatten ja nicht nur unsere eigene Musik, sondern wir haben natürlich auch die anderen gehört und geliebt und eingearbeitet in unsere Programme immer schon. Es gibt auch ein schönes Ostlieder-Medley. Da ist natürlich Regina mit Rom Tarom und mit Die Bühne ist ein Haus und so. Vorrangig Dagi mit Was halten Sie vom Tango? Ja, und Stumme Lady mache ich dann natürlich nicht, aber ich habe ein schönes Chanson eingearbeitet. Das heißt, ich bin die Klofrau vom Hauptklo im Kanzleramt. So, also das jetzt in der Eile einfach mal so ein bisschen zusammengestellt, was wir da machen und was wir mit viel Liebe machen und was wir bisher gemerkt haben, auch bei den Leuten wirklich, also wirklich sehr, sehr, sehr anerkannt wird. Wir haben viel Applaus und Standing Ovations und wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht.
Ich habe es im Belitz gesehen, nach einem Döner ohne Spargel und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war ein sehr frischer, frecher Text und ich kann jedem empfehlen, dann im Herbst dahin zu gehen. Und da gehe ich auch nochmal hin, nehmen wir dann was Lustiges auf, schön durcheinander. Jetzt spielen wir aber noch diesen ganz frühen Hit, Ich wollte Klarheit aus dem Jahr 1970. Ich bedanke mich bei Dagmar Gelbke.
Danke euch und dann bis bald. Ich habe deinen Brief an den Computer herauszufinden, die Antwort hat mich erschüttert. Denn diese seelenlose Computer sagte mir das. In 10 Jahren vielleicht wird daraus was. In 10 Jahren vielleicht wird daraus was. Ich wollte Klarheit, doch diese Wahrheit nehm ich nicht an. Was wird mit uns beiden? Dich entscheiden und lüg mich nicht an. Meine Frage ist die, jetzt oder nie. Meine Frage ist die, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. 10 Jahre sind zu viel, ohne Entscheidung auszuharren. Nein, so lange hältst du mich nicht an deiner Seite zum Narren. Beschleunigst du nicht deine Gefühle, schwöre ich dir. In 10 Tagen siehst du nichts mehr von mir. In 10 Tagen siehst du nichts mehr von mir. Ich wollte Klarheit, doch diese Wahrheit. also nochmal eure Dagmar Kelbke von den legendären Ruinen. Und ich sage euch, die drei legendären Ruinen haben sich nochmal in ein Studio gestellt, im hohen Alter von 240 gemeinsamen Jahren. Und hier kommt der Hit. Fahrende Musikanten, das sind wir. Freut euch drauf.
Ein kleiner Schritt von den drei Ruinen zu den Außerirdischen.
E.T. zu Haus telefonieren.
J.D. Vance, kein Anstaltsinsasse oder Patient geschlossener Einrichtungen, sondern US-Vizepräsident, erklärt Außerirdische als dämonische Wesen. Er kündigt an, UFO-Akten zu prüfen und mit seinem privilegierten Zugang der Sache auf den Grund gehen zu wollen. Er ließ sich interviewen von dem Podcaster Benny Johnson. Schon ein paar Mal habe er gesagt, wir fahren nach Area 51. Zeitlich hat es noch nicht gepasst. Es ist eine geheime Einrichtung der US-Luftwaffe im Süden Nevadas. Es gibt Spekulationen, hier wären Außerirdische. Entsprechende Regierungsakten sollen freigegeben werden. Donald Trump erklärte, die Akten sollen freigegeben werden, ob des enormen Interesses. Ex-Präsident Obama habe öffentlich die Existenz von Außerirdischen bestätigt. Vance erklärt nun, er glaubt nicht, es wären Außerirdische, sondern Dämonen, die unheimliche Dinge mit Menschen machen. Schon bemerkenswert, das Weltbild eines US-Vizepräsidenten geäußert inmitten eines aktiven Krieges gegen den Iran. Das Mittelalter im Denken, hier offenbart es sich. Bin mir zunehmend sicher, Lichter wie diese würden jeden roten Knopf drücken. Religiöse Komponenten auf allen Seiten, sektenhaft. Habt ihr auch die Uhr vorgestellt? Von 2 auf 3 Bier, wie mir Hörer Dieter Kölbel anregte.
Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
DDR will 1981 die Sommerzeit nicht wieder einführen.
Erich Honecker.
Der Sozialismus, liebe Freunde und Genossen, ist die einzige Gesellschaftsordnung, in der der Mensch Mensch sein kann.
Aber nun weiter in der Barbarei zu unserem Geschäftsmodell. töten. Zu diesem Zweck weitere US-Marinekräfte in Nahost eingetroffen, es berichtet der ORF. Verletzte werden gemeldet bei einem iranischen Raketenangriff in Israel, AFP berichtet. Die Husi-Miliz Jemens meldet einen zweiten Angriff auf Israel. Ein internationaler Presseverband hat der israelischen Armee gestern die willkürliche und gewaltsame Festnahme eines CNN-Teams im Westjordanland vorgeworfen. Donald Trump erklärt, Irans oberster Führer sei wahrscheinlich schwul. Unter Umständen mag er darauf hinweisen, homosexuelles Verhalten wäre nach islamischem Recht illegal.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. Der iranische Außenminister Araghchi erklärte Al Jazeera, die Tötung von Spitzenbeamten könne die iranische Regierung nicht zu Fall bringen. Trump beleidigte Mojtaba Khamenei auch als leicht und inakzeptablen Führer. Kritiker stellen fest, derartige Behauptungen konsolidieren die iranische öffentliche Meinung gegen Washington. Ich sehe hier Schlüssigkeiten. Trump ließ den religiösen Führer des Iran ermorden und beleidigt nun dessen Sohn. Tiefer kann man intellektuell nicht sinken. Es wirft einen Blick auf uns alle im kollektiven Westen.
America great again.
Die größten Verbrecher der Welt ist ja auch was. Michael Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, klärt auf, der Zugang der internationalen Atomenergiebehörde zu iranischen Atomanlagen ist derzeit unmöglich. Nebenschauplatz Iran-Krieg, womöglich das Rote Meer. Knotenpunkt globalen Handels. Die ARD lässt zu Wort kommen Azadeh Samirirat, Wissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Forschungsschwerpunkt Iran und die Atomverhandlungen. Die Stiftung, überwiegend durch institutionelle Zuwendungen aus dem Haushalt des Bundeskanzleramtes finanziert, also spricht am Ende das Bundeskanzleramt selbst. Darüber informiert sie die Tagesschau nicht. Sie behauptet, die Bilanz von 4 Wochen Krieg fällt für die iranische Bevölkerung verheerend aus. Viele würden aus Teheran fliehen in vermeintlich sichere Gegenden, vor allem in den Norden. Aber auch der Sicherheitsapparat ist intakt. Aussichten auf einen fundamentalen Wechsel nicht gestiegen. Samirirat erklärt, das wäre bitter und legt somit ihre vollständig fehlende Unabhängigkeit offen. Die Tagesschau irrlichtert weiter, was man aber nicht mehr lesen muss. Das Unterwerfen unter einseitige Propaganda ist Bildungsverweigerung. Der Iran droht mit Angriffen auf Universitäten, israelische und US. Erneute Luftangriffe gibt es auf Golfstaaten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Spediteure warnen vor einem weiteren Preisschub durch teuren Diesel. Washington Post berichtet, das US-Ministerium für Krieg bereitet eine Bodenoffensive vor. Die Tagesschau nennt das Ministerium falsch Verteidigungsministerium. Eine bewusste Falschinformation. In der kurdischen Autonomieregion im Norden des Iraks ist die Residenz des Präsidenten Barzani angegriffen worden. In Bahrain wurde ein Aluminiumwerk angegriffen. Ein Kämpfer von einem pro-iranischen Netzwerk im Irak wurde getötet. Im Südlibanon wurden 9 Sanitäter getötet. Springers Welt berichtet Friedrich Merz.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, Svetlana. Merz fordert die Grünen zu einer Debatte über das Frauenbild im Islam auf. Zur Schärfung unseres Frauenbildes gegenüber den grünen Frauen möchte ich noch einmal Terry Reintke zu Wort kommen lassen.
Wir müssen Wladimir Putin global isolieren, indem wir hier vor Ort unsere Häuser besser isolieren.
Warum fehlt uns Deutschen immer wieder Würde, wenn der Hauch der Geschichte uns in die zweite Reihe befördert? Von dieser Frage gequält am 29. März 2026 die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Fokus Online sekundiert Boris Palmer. Er sieht Deutschland auf Geisterfahrt, erklärt, die SPD habe ihre Wähler so lange beschimpft, bis sie zur AfD gelaufen sind.
Das ist richtig.
Das Ganze im Farbfernsehen in der Sendung bei Maisch Illner. Der Bundesrat beschließt, Wölfe können leichter erlegt werden. Der Wolf wird in das Bundesjagdgesetz aufgenommen. Verstorben Peter Sempel, Filmemacher von dem Untergrund zugerechneten Künstlern. Er nannte sein eigenes Genre dokumentarischer Musik Psychofilm. Denken Sie an J.D. Vance und seine Außerirdischen. Es sind oft nur kleine Schritte. Bei der BBC erklärt Bundeswehr-Generalinspekteur Breuer Russland zu einer Bedrohung, die noch nie so brisant wie jetzt gewesen sei. Breuer, seitdem er 1984 in den Militärdienst eingetreten sei, habe er noch nie eine so gefährliche und dringliche Situation erlebt wie heute.
Im Jahr 84 fing alles an. Europe's Alternative Music.
Radio Marabu. Auch wir von Radio Marabu senden seit 1984 und fühlten uns noch nie so bedroht wie heute.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
It's both a pleasure
Underprivileged.
Zur Kriegsvorbereitung schreibt auf Russia Today Felicitas Rabe, sie zitiert Johann Wolfgang von Goethe über die moderne Hast. Ein Brief an Karl Friedrich Zeltner vom 25. Mai 1827, Zitat: Die Einfachheit wird aus dem Leben verdrängt, die Stille ist verloren. Man jagt sich, man treibt sich gegenseitig an, man will alles im Augenblick besitzen und genießen. Es ist alles veluziferisch. Erinnerung an ein schönes von Goethe geschaffenes Wort, welches die Entdeckung der Langsamkeit beschreibt. Moskau kritisiert britische Pläne zur Beschlagnahmung von Öltankern. Die russische Botschaft in London. Indien möchte wieder russisches LNG kaufen. Und Russland verliert täglich Dutzende Milliarden Rubel durch Stillstand einiger Ostseehäfen nach ukrainischem Beschuss.
Give us a credit.
In Streit wegen Ukraine, EU-Chefdiplomatin Kaya Kallas und US-Außenminister Marco Rubio. Hundreds of Thüringens Berge haben Schnee. Holprig geht es weiter. Etwas milder. Zum kommenden Wochenende freundlich.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche einen schönen Wochenende.
Europe's Alternative Music.